Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um den Schwangerschaftsdiabetes gehen. Was kannst du tun, um ihn zu vermeiden? Was kannst du tun, wenn du betroffen bist, um möglichst kein Insulin zu benötigen? Was ist, wenn du vielleicht auch Insulin brauchst? Was ist dann mit der Geburt und die Zeit danach? Was kannst du präventiv tun für die Zukunft? Und über all das spreche ich mit Frau Professorin Doktorin Claudia Miersch, die sich genau auf dieses Gebiet spezialisiert hat. Ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse bei diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass ich dich, Claudia, hier heute bei mir zu Gast habe. Du bist keine Ärztin oder Diabetologin, du bist Ernährungswissenschaftlerin und Professorin und hast dich auf Schwangerschaftsdiabetes spezialisiert. Du hast außerdem ein Ernährungsinstitut gegründet, das wir natürlich hier auch verlinken werden, und du bietest eine Ernährungsberatung an, Ernährungsbildung und Ernährungskommunikation. Und ja, herzlich willkommen in diesem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und mit euch über das spannende Thema Schwangerschaftsdiabetes reden darf.
Ja. Ja, wie bist du denn selber dazu gekommen, zu diesem Thema?
Ja, du hast es eben schon angesprochen, dass ich natürlich einmal einen Hintergrund habe, was die Ernährung angeht und auch an der Uni arbeite, aber eben auch einen ganz persönlichen Hintergrund zu diesem Thema habe, weil ich eben auch in meiner zweiten Schwangerschaft Schwangerschaftsdiabetes hatte und dadurch eigentlich erst so richtig mit diesem Thema dann in Bezug gekommen bin sozusagen. Und ich habe dann natürlich, wenn man erstmal Betroffener ist oder Betroffene, dann erhält man einen ganz anderen Blickwinkel auch auf Erkrankungen, als wenn man nur immer darüber berichtet oder liest. Und das war für mich eine ganz interessante Phase und hat mich eben auch erwogen, dann das weiter auch in meiner Arbeit zu machen und eben auch an der Uni ein bisschen, also ich arbeite noch an der Uni als Dozentin, da eben auch weiterzuführen und eben auch jetzt ein Forschungsprojekt zu dem Thema zu machen.
Ja, es ist gerade eine Studie in Arbeit sozusagen, ne?
Genau, da geht es hauptsächlich erstmal weniger so um den Schwangerschaftsdiabetes an sich, sondern vielmehr um die Nachsorge des Schwangerschaftsdiabetes. Diese Nachsorge wird leider häufig immer noch vergessen. Also von den Zahlen her sehen wir, dass etwa 60-70% der Frauen keine Nachsorge machen nach dem Schwangerschaftsdiabetes, obwohl wir wissen, dass das Risiko für einen Altersdiabetes sehr hoch ist und dass viele Frauen mit einem Schwangerschaftsdiabetes auch einen Altersdiabetes entwickeln. Also da durchaus die Notwendigkeit eigentlich besteht für solche Nachsorgeuntersuchungen.
Ja, genau, da kommen wir, glaube ich, auch ganz am Ende nochmal dazu. Jetzt zu Beginn würde mich total interessieren, was ist das eigentlich? Was ist überhaupt ein Schwangerschaftsdiabetes? Und ist das ein Diabetes, wie man ihn sonst auch kennt, oder ist das was ganz anderes und steht auf einem ganz anderen Blatt?
Genau, also Schwangerschaftsdiabetes, oder erstmal vielleicht fängt man noch viel einfacher an, also dass sich der Kohlenhydratstoffwechsel oder der Glukosestoffwechsel in unserem Körper verändert, wenn wir schwanger sind, das ist etwas ganz Physiologisches. Also der Körper entwickelt gerade zum Ende hin, also im letzten Trimester, eine sogenannte Insulinresistenz oder wird insulinresistenter. Das heißt, unser Körper reagiert nicht mehr ganz so sensibel, so schnell auf das Insulinsignal. Das heißt, die Glukose, die wir dann vielleicht essen, wird etwas langsamer in unsere Körperzellen aufgenommen. Und das hat den Hintergrund, dass man natürlich möchte, dass dem Fötus genug Energie zur Verfügung steht. Das heißt, dass nicht sofort alles in unsere Zellen verschwindet, sondern dass der Körper genug Zeit hat, auch genug Glukose dem Fötus zur Verfügung zu stellen. Das ist sozusagen der Hintergrund dahinter.
Eine kurze Unterbrechung. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist dieser Podcast werbefrei und wird es auch bleiben. Du kannst mich und meine Arbeit gerne unterstützen mit einem Abo und einer Bewertung per Stern oder ausformuliert. Damit sorgst du dafür, dass der Podcast noch sichtbarer wird und andere Schwangere ihn leichter finden. Ich danke dir von ganzem Herzen und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Diese veränderte Reaktion auf Insulin führt halt dazu, dass je nachdem, wo jede Frau anfängt, sage ich jetzt mal, dazu führen kann, dass wir dann wirklich diesen Schwangerschaftsdiabetes ausprägen oder eben nicht. Also wenn ich gute Wirkung habe auf das Insulin, dann führt diese schwangerschaftsbedingte Reaktion oder schwangerschaftsbedingte Veränderung vielleicht zu keinen Veränderungen, die sichtbar sind in den Blutzuckerspiegeln. Wenn ich aber nicht so eine gute Reaktion habe, dann kommt es vielleicht zur Ausprägung des Schwangerschaftsdiabetes. Wir unterscheiden da aber auch nochmal, also man muss unterscheiden, einmal gibt es Störungen in der Sensitivität, also dass die Sensitivität vielleicht generell schon nicht ganz so gut war und dann durch die schwangerschaftsbedingte Veränderung kommt es dann eben zur Ausprägung des Diabetes. Oder mitunter gibt es auch Störungen in der Insulinsekretion. Also dass der Körper durch diese physiologischen Veränderungen eben einen höheren Insulinbedarf hat oder mehr Insulin ausgeschüttet werden muss. Und das kann der Körper vielleicht nicht kompensieren. Dann kann es dann zu einem Schwangerschaftsdiabetes kommen.
Das klingt alles schon sehr, sehr komplex für mich. Ja. Ja, ja. Was ist denn eigentlich ein insulinpflichtiger Gestationsdiabetes, also IGDM, sagt man ja, oder DGDM, ne? Diätisch eingestellter GDM. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Genau, da geht's dann natürlich in die Richtung Therapie. Und da ist es eigentlich in der Regel so, dass man natürlich erstmal schaut, ja, was für eine Werte hat die Person? Also in der Regel versucht man es schon erstmal mit einer Lebensstiländerung, den Blutzucker in Normbereiche zu bekommen. Und dazu gehört natürlich hauptsächlich jetzt erstmal das gerade, was in den Leitlinien empfohlen werden, natürlich Bewegung und Ernährung als Lebensstilintervention. Und bei der Bewegung geht man davon aus, dass man eben in der Schwangerschaft vielleicht nicht mal alles machen kann, aber doch vieles machen kann noch. Also gerade moderate Bewegung im Ausdauerbereich, auch ein leichtes Krafttraining vielleicht mit Bändern, mit Elastischbändern oder auch mit dem Körpergewicht, eigenem Körpergewicht im begrenzten Umfang sind durchaus möglich. Und natürlich die zweite Komponente ist dann immer die Ernährung. Und wenn aber diese Maßnahmen dann nicht greifen oder nicht genug greifen, dann ist es in der Regel so, dass man dann auch Insulin dazu zieht, um die Werte eben in den Normbereich zu bekommen.
Und hast du da so ein paar typische Lebensmittel, wo du sagen würdest, das ist sinnvoll oder die würdest du da vor allem meiden? Also wie sieht es zum Beispiel mit Zucker und Weizen frei aus? Das ist ja so ein bisschen auch die Luwenernährung. Ja, was sagst du dazu?
Genau, also das ist ja, da könnten wir wahrscheinlich mehrere Stunden drüber sprechen, was da für Lebensmittel interessant wären oder worauf man achten kann, um das vielleicht erstmal so in so ein bisschen Kategorien zu packen. Das ist natürlich erstmal, wenn es um den Blutzucker geht, dann geht es natürlich erstmal darum, dass wir uns die Kohlenhydrate angucken, weil das natürlich die Lebensmittelinhaltsstoffe sind oder die Nährstoffe, die sich am stärksten auf den Blutzucker auswirken. Aber natürlich weiß man auch, dass zum Beispiel Protein und auch Fett auch einen Einfluss haben auf den Blutzucker. Und dementsprechend kann man das sozusagen nicht nur auf die Kohlenhydrate reduzieren. Aber wenn wir uns erstmal nur die Kohlenhydrate anschauen, dann geht es natürlich einmal erstmal ganz klar, ganz platt um die Menge, wie viel esse ich davon. Und die andere Seite ist natürlich die Qualität der Kohlenhydrate. Also esse ich sehr viel schnell verfügbare Kohlenhydrate, die sehr schnell ins Blut gehen, wie jetzt zum Beispiel häufig natürlich die süß schmeckenden Kohlenhydrate, also die in Früchten sind, auch aber natürlich auch in gezuckerten Lebensmitteln und vor allen Dingen
Getränken. Die leckeren Sachen.
Ja, genau. Also eigentlich genau die leckeren Sachen, aber auch natürlich die nicht süß schmeckenden Lebensmittel darf man nicht vergessen. Zum Beispiel weiß man, dass teilweise Weißbrot genauso schnell ins Blut geht wie jetzt Zucker. Ne? Also einfach die enthaltene Stärke ist nicht sehr gut verpackt. Und das führt eben dazu, dass auch die sehr schnell ins Blut geht. Also auch stärkereiche Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Kartoffeln können auch zu massiven Blutzuckeranstiegen führen.
Ja, verstehe.
Also, genau, wenn man sich das dann sozusagen ein bisschen näher anguckt, ist eigentlich auch immer mein Ratschlag, den man sich ganz gut merken kann, ist eigentlich nie die isolierten Kohlenhydrate essen. Also immer gerne die Mahlzeiten gut zusammenstellen. Also wenn man zum Beispiel gerne etwas, also sehr kohlenhydratreiche Lebensmittel essen will, dann immer auch gerne Protein und Fett dazu. Oder eben, wenn man eine Zwischenmahlzeit hat, dann zum Beispiel das Obst auch gerne mit Joghurt oder mit Nüssen kombinieren, damit man eben diesen Anstieg durch Ballaststoffe, durch Protein einfach abmildern kann.
Also auch der typische Nachtisch ist dann gar nicht so schlecht, höre ich jetzt so raus. Also wenn man
wenn man ihn als Nachtisch isst, genau. Und wenn man guckt, dass man vorher gut ausgewogen gegessen hat. Aber auch da muss ich sagen, dass ich einmal durch meine eigenen Erfahrungen und auch durch die Beratungen festgestellt habe, dass die individuelle Spanne sehr, sehr groß ist. Also dass es eben Frauen gibt, die noch recht viele Kohlenhydrate tolerieren konnten und sozusagen nicht nur leichte Veränderungen in ihrer Ernährungsweise vornehmen mussten, damit sie die Blutzuckerwerte erreichen konnten. Und dann kenne ich auch Frauen, die sehr wenig Kohlenhydrate nur noch essen konnten und vielleicht oder fast komplett süße Sachen meiden mussten, weil sonst einfach die Grenzwerte schon überschritten sind. Und das möchte ich gerne auch mitgeben, dass die Spanne da wirklich sehr groß ist und dass man da immer individuell sehr, sehr schauen muss. Es gibt zum Beispiel auch sehr interessante Studien, wo man verschiedenen Probanden das gleiche Lebensmittel zu essen gegeben hat, so zum Beispiel eine Banane oder einen Keks. Und es gab Probanden, bei denen ist die Banane total durchgeschlagen und sie haben damit ganz hohe Blutzuckerspiegel bekommen. Und bei anderen wiederum war es eher der Keks und weniger die Banane.
Also deswegen macht es natürlich auch nicht viel leichter, ne?
Also genau, es macht es nicht leicht, aber das zeigt auch nochmal, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, ich kann Nudeln total gut essen, da passiert bei mir gar nichts, und es kann jemand anderen treffen, der Nudeln überhaupt nicht essen kann. Und deswegen, da muss wirklich dann auch immer individuell geguckt werden.
Ja. Naja, und das ist dann ja wahrscheinlich eher mit dem IGDM dann überhaupt so, weil man dann ja auch den Blutzuckerspiegel selbstständig misst, oder? Wie ist das dann in der Schwangerschaft?
Genau, also man bekommt, weil das angeraten wird, eben die ersten 2 Wochen nach der Diagnose auf jeden Fall täglich zu messen, muss man dann einmal nüchtern und dann jeweils nach den Hauptmahlzeiten messen. Dafür bekommt man ein Gerät und auch Streifen. Aktuell ist es aber nicht so, dass zum Beispiel ein kontinuierliches Glukosemonitoring gemacht wird, was sicherlich auch seine Vorteile hätte. Und aber auch wenn man Insulin irgendwann vielleicht noch bekommt, also weil es notwendig ist, auch dann muss man natürlich weiter messen. Also das ist sozusagen bei beiden unterschiedlichen Behandlungsformen immer der Fall.
Und könnte man auch erstmal mit dem, also ohne Insulin probieren, also über die Ernährungsumstellung, oder wenn es besonders stark ist, dann wird gleich mit Insulin gearbeitet? Wie ist das?
Genau, ich bin natürlich kein Arzt, deswegen kann ich das nicht so sagen, sozusagen ab wann die Indikation besteht für die Insulingabe. Aber in der Regel, wie ich schon gesagt habe, ist es eigentlich eher so, dass erst versucht wird über die Ernährung und dann kriegt man ein bestimmtes Zeitfenster, wo geschaut wird, ob man diese Werte dann erreicht, die Normwerte, also dass der Blutzucker im Durchschnitt in den gemessenen Werten runtergeht. Wenn das sozusagen nicht erreicht wird, dann wird eben geschaut, entweder kann man noch was in der Ernährungsintervention machen oder eben dann wird darüber gesprochen, dass wahrscheinlich Insulin gegeben werden muss. Aber das entscheidet dann immer der Arzt. Und was auch oft hinzukommt, was oft vergessen wird, es interessieren dafür nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern natürlich auch die Entwicklung des Kindes spielt eine Rolle.
Was ist denn überhaupt die Gefahr? Also bei einem Schwangerschaftsdiabetes. Also warum wird darauf so sehr geschaut auch?
Also es ist nicht so, dass sozusagen automatisch ein Schwangerschaftsdiabetes dazu führt, dass man eine andere Erkrankung oder Komplikation erleidet, sondern die Risiken steigen für weitere Komplikationen, die einmal während der Schwangerschaft auftreten können, während der Geburt oder eben auch nach der Schwangerschaft. Und wenn wir uns das anschauen, also während der Schwangerschaft kann es dazu kommen, dass man eher eine Frühgeburt hat, zum Beispiel, oder dass man weitere Komplikationen wie zum Beispiel eine Präeklampsie entwickelt oder dass das Kind zu massivem Größenwachstum neigt, also dass man ein besonders großes Baby bekommt, was dann natürlich sich auch auf die Geburt auswirken kann, wo es dann eben zu vielleicht Verletzungen beim Kind kommen kann durch die Größe bei der Geburt. Und bei der Geburt geht es natürlich darum, dass wir eben eine höhere Kaiserschnittrate haben, die erstmal natürlich nur als Korrelation besteht und man natürlich nicht genau sagen kann, woran liegt's jetzt? Liegt's jetzt direkt am Schwangerschaftsdiabetes oder einfach, weil man dann einfach vorsichtiger agiert? Das kann ich jetzt nicht differenzieren. Und nach der Geburt ist auch die Gefahr von Unterzuckerung beim Baby höher. Also man muss sich das so vorstellen, wenn der Blutzucker immer sehr hoch ist, dann muss auch das Baby schon sehr viel Insulin ausschütten, um eben den Blutzucker in den Normalbereich zu bekommen. Und wenn das Baby dann geboren ist und plötzlich fallen diese hohen Blutzuckerspiegel weg und es bekommt in den ersten Tagen nicht gleich so viel Zucker nach über die übers Stillen oder über die Flasche, dann treten eben diese Unterzuckerungen auf. Das ist eben, was man dazu weiß. Und was langfristig natürlich bekannt ist, dass eben diese Prägung, die das Baby im Mutterleib erfährt, dazu führen kann, dass es eben ein höheres Risiko hat, übergewichtig zu werden oder eben auch an Diabetes zu erkranken.
Und wie ist es für einen selber? Also da kommen wir dann fast zu dieser Studie auch, ne? Was ist denn für die Schwangere das Risiko für die Zukunft sozusagen?
Genau, da haben wir genau diese gleichen Effekte eben, dass wir diese Stoffwechselveränderungen eben, die wir in der Schwangerschaft sehen, vergleichbar sind auch mit dem Altersdiabetes, das, was du schon angesprochen hast. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, mit so einem Eisberg, ne? Also wir haben quasi einen Eisberg, der unter der Wasseroberfläche lauert und durch die Schwangerschaft, durch die Schwangerschaftshormone, durch diese Veränderung kommt der Eisberg an die Oberfläche und ich kann jetzt sehen, okay, mein Zuckerstoffwechsel funktioniert nicht so richtig. Und wenn die Schwangerschaft vorbei ist, dann verschwindet vielleicht der Eisberg erstmal wieder, weil die Schwangerschaftshormone weg sind, die Belastung des Körpers weg sind, aber eigentlich lauert er noch unter der Oberfläche. Und wenn wir weiter vielleicht nicht so auf unseren Lebensstil achten, dann ist das Risiko eben sehr hoch, dass wir dann im Alter oder ziemlich zügig auch einen Altersdiabetes entwickeln.
Mhm. Okay. Und deswegen ist eben dann auch die Nachsorge so wichtig, was du schon meintest, ne?
Genau. Weil wir auch sehen schon, es gibt Studien, die zeigen, dass, also klar normalisiert sich der Blutzucker in der Regel wieder nach der Schwangerschaft, aber wir sehen schon bei etwa ein Drittel der Frauen, dass sie auffällige Werte haben. Also auffällige Werte heißt, die im prädiabetischen Bereich, also in diesem Grenzbereich zwischen Normal und Diabetes liegen. Und das zeigt schon, dass ja der Stoffwechsel nicht richtig gut funktioniert und wir eigentlich jetzt ein gutes Fenster hätten, um Prävention zu betreiben und irgendwie uns um dieses Thema zu kümmern. Ne?
Wenn man jetzt grundsätzlich sagt, das ist eine gute Idee, mich gesund zu ernähren und mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, könnte man damit quasi auch schon so eine Vorsorge betreiben? Also sozusagen einfach so selbstständig und nach bestem Wissen, was man so hat über gesunde Ernährung?
Ja. Und man erlebt ja auch sehr oft viele Frauen, dass sie gerade in der Schwangerschaft sehr bereit sind und motiviert sind, auch einen gesunden Lebensstil umzusetzen, weil sie natürlich auch diese Verantwortung haben oder spüren für ihr Kind. Und das kann, wie gesagt, gerne auch weitergeführt werden und weitergemacht werden. Bewegung, Sport und auch Schlaf, Stress, Management, das sind diese klassischen Faktoren, die wir natürlich immer wieder haben. Aber wir sehen natürlich auch, dass gerade wenn das Baby frisch da ist, dann sind da natürlich oft ganz andere Herausforderungen. Und das macht es, glaube ich, für viele dann erstmal schwer, dieses Thema weiter auf dem Radar zu haben, ne?
Aber man könnte dann quasi, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, das ist ja auch mit den Kindern so, dass es sich wieder ein bisschen entspannt, könnte man sich wieder ein bisschen mehr damit auseinandersetzen zum Beispiel, ne?
Genau, also die Nachsorge wird eigentlich empfohlen 6 bis 12 Wochen nach der Geburt. Und zwar wird dort nochmal ein oraler Glukosetoleranztest empfohlen, also wo man nüchtern einmal den Blutzucker misst und dann nach Einnahme von einer definierten Glukosemenge nochmal den Glukosespiegel misst. Ich kann aber gut verstehen, dass dieser Zeitraum 6 bis 12 Wochen nach der Geburt halt einfach nicht optimal ist für viele, gerade weil man sich dann auch wirklich 2 Stunden in der Praxis hinsetzen muss. Man darf nicht woanders hingehen, man darf sich nicht bewegen, also man muss da wirklich sitzen. Und ich glaube, das ist für viele nicht optimal. Aber ich sage immer, wenn man es nicht geschafft hat, dann diese Untersuchung zu machen, es ist auch überhaupt nicht schlimm, das nach 1 Jahr, nach 2 Jahren zu machen, einfach um für sich nochmal zu schauen, wie sieht's jetzt wirklich aktuell aus mit meinem Glukosestoffwechsel.
Ja. Und was mir auch noch irgendwie so am Herzen liegt, ist, dass es ja auch nicht immer bedeutet, wenn man jetzt einen Schwangerschaftsdiabetes hat, dass man sehr ungesund zuvor gelebt hat. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
Ja, das ist natürlich ein interessantes Thema und das ist auch genau das, was mich sehr umgetrieben hat, als ich die Diagnose bekommen habe, weil ich, also ich war immer diese klassischen Parameter, also ich war immer normalgewichtig, ich habe immer viel Sport gemacht, ja. Ich war aber auch ein Kohlenhydrat-Junkie, also ich habe das sehr gern gegessen in allen Ausführungen und ich glaube, ja, dass das ein sehr komplexes Thema ist und dass es auch ich für mich immer noch nicht so die Lösung habe, woran hat es denn gelegen. Aber wenn ich sehe, wie viel Faktoren sich auf den Blutzuckerspiegel auswirken, also nur mal zum Beispiel das Thema Stress, wenn wir zu viel Stress haben, dann sieht man das drastisch im Blutzucker. Man sieht das nicht irgendwie nur in kleineren Veränderungen, man sieht das wirklich drastisch. Und ich glaube, das Thema Stress wird in diesem Zusammenhang noch viel zu selten thematisiert. Und was ich auch glaube, das Thema Kohlenhydrate ist ja sehr behaftet mittlerweile. Also es gibt die Kohlenhydratgegner, es gibt die, die sagen, Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Es gibt auch die Studien, die zeigen, dass gute Kohlenhydrate sehr wichtig sind für unsere Gesundheit. Also Kohlenhydrate sind sehr wichtig für Bewegung und dieses Zusammenspiel aus Kohlenhydraten und Bewegung, wenn das nicht zusammenpasst, dann wird's, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dass wir da lernen müssen, wieder viel mehr in uns hineinzuhorchen und zu spüren, okay, heute habe ich wirklich viel gemacht und dementsprechend braucht mein Körper dann auch die Kohlenhydrate. Und heute war es eben eher nicht so und vielleicht sollte ich dann eher weniger oder wirklich sehr gute Kohlenhydrate essen. Also dieses alles passt für jeden, das so ist es nicht, sondern wir müssen wieder mehr für uns auch hineinschauen, was passt für mich, was braucht mein Körper jetzt gerade.
Ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis, finde ich. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, dass die Entspannung auch dazu beitragen kann. Das habe ich jetzt zumindest rausgehört. Wenn ich was gegen den Stress mache, also mich entspanne, dass ich dadurch auch den Blutzuckerspiegel senken kann, was natürlich auch wirklich großartig ist. Weil es nochmal ein Rädchen ist, an dem ich drehen kann. Ne?
Genau, aber was natürlich für viele ich habe das Gefühl, das ist das, was für viele am schwersten ist, umzusetzen. So, ne, gerade wenn man eine Mama hat schon mit mehr, also wenn das nicht die erste Schwangerschaft ist, sondern wenn da schon andere Kinder sind, die betreut werden müssen, wo man vielleicht auch nachts hoch muss. Ne? Also das hat einen drastischen Effekt, auch gerade wenn wir vielleicht noch auf den nüchternen Blutzucker zu sprechen kommen. Ne? Also das,
ja, das kommt
Weil natürlich komme ich nachts hoch, kommt mein Stoffwechsel in Wallung und dann werden natürlich auch Hormone ausgeschüttet, die dazu führen, dass sich der Stoffwechsel verändert oder der Glukosestoffwechsel. Ne?
Ja, das ist total spannend, weil ich bei meinen Teilnehmerinnen oft höre, ich habe die friedliche Geburt, also das umgesetzte Programm mit dem ersten Kind und das war total super in der Schwangerschaft und jetzt mit dem zweiten oder dritten Kind fällt es mir total schwer, weil diese Kinder sind ja auch einfach da, ne? Und, mhm. und brauchen mich. Und ich komme nicht dazu, diese Techniken zu machen und wirklich in die Stille zu gehen und eben diese Hypnosen auch zu machen. Und die dies aber machen, haben einen besonders großen Effekt, also überhaupt, also was eben die Schwangerschaft angeht, der Kontakt zum Baby, aber eben auch, wenn ich das jetzt so höre von dir, was eben den Zuckerspiegel, den Blutzuckerspiegel angeht, ne? Also ja. Nochmal ein Grund mehr, so sich immer wieder diese Auszeiten zu nehmen, wo man wirklich ja entweder eine Meditation irgendwo macht oder auch ohne eine Aufnahme oder eben auch eine Hypnose oder so. Mhm.
Und vor allen Dingen, was ich auch so spannend finde, ist ja auch dieser Effekt, wenn ich entspannt bin und dann etwas esse, dann esse ich anders, als wenn ich gestresst bin und mir einfach nebenher was esse, weil ich dann gar nicht mitbekomme, wie viel ich eigentlich esse, weil ich keinen Kontakt zu meinem Körper habe und ich esse auch viel schneller. Also das habe ich das Problem, woran ich immer wieder versuche zu arbeiten, dieses einfach gut zu kauen, langsam zu essen, wenn man abends in der Hektik am Armutstisch sitzt. So, ne? Das sind so ganz banale Sachen, und aber hat massiven Einfluss dann auch, ne?
Also auch das, nicht nur das, was man isst, sondern auch das, wie man isst, meinst du? Also jetzt, wenn wir sagen, man hätte genau die gleiche Portion, aber einmal würde man gut kauen vorher und einmal nicht, hat das auch einen großen Effekt oder überhaupt einen Effekt auf den Blutzucker?
Na, ich würde es eher anders sagen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt eine große Portion habe und ich esse die einmal schnell runter und die andere esse ich langsam und kauen, dann könnte es sogar passieren, dass ich wahrscheinlich die große Portion gar nicht schaffe. Das heißt, ich würde wahrscheinlich weniger essen und würde dann dadurch weniger Kohlenhydrate, die diesen massiven Anstieg einfach machen. Also ich würde bewusster essen, weil ich eher spüren würde, okay, jetzt bin ich eigentlich satt. Ne?
Mm. Also du würdest nicht unbedingt sagen, dass Kauen an sich, das gute Einspeicheln und dass der Verdauungsprozess schon im Mund beginnt, das hat gar nicht so einen großen
Es könnte vielleicht sogar passieren, dass der Anstieg schneller ist, weil man dadurch gut gekaut hat, ne, die Nährstoffe schneller verfügbar sind. Aber ich glaube eher, dass es dazu führt, wenn man bewusster ist, halt einfach weniger zu essen. Ne, das, und das zeigen ja auch die Studienlage, dass wenn wir wirklich langsamer essen, gut kauen, dass wir bewusster essen und auch weniger essen.
Ja, an der Stelle kann ich auch noch empfehlen, es gibt eine Meditation im Podcast, die ist kostenlos. Ich werde hier auch verlinken zur gesunden Ernährung. Also die, dann hätte man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, könnte man diese Meditation machen. Und die hilft halt auch, bewusster zu essen. Also die ist genau darauf ausgelegt, dass man so ein bisschen gut in sich reinspürt und sich auf die Ernährung konzentriert.
Ja, super.
Genau. Ja, du hast jetzt gerade nochmal vom Nüchternwert gesprochen. Was hat's mit diesem Nüchternwert denn auf sich? Also du meinst ja schon, das wird dann auch sozusagen immer wieder abgefragt, der Nüchternwert.
Genau, also er wird einmal auch abgefragt und das ist witzigerweise auch in meinen Beratungen und auch auf meiner Webseite sind das die Themen, die am meisten nachgefragt werden. Wie kann ich meinen nüchternen Blutzuckerspiegel beeinflussen? Also da haben sehr viele Frauen Probleme mit, weil es natürlich, also für mich ist es so, dass das mechanistisch verschiedene Sachen sind. Und das möchte ich auch nochmal klarstellen, dass es schwierig ist für Frauen, wenn der nüchterne Wert erhöht ist, das dietetisch sofort zu verändern. Also ich glaube, das ist recht schwer und vielleicht auch gar nicht möglich, weil, das muss man sich merken oder das ist wichtig, dass man das sagt, das, was ich einen Tag vorher gegessen habe, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie mein Wert nächsten Tag nüchtern ist. Also es gibt viele Frauen, die haben abends einen super Wert, bevor sie ins Bett gehen und wachen morgens auf und haben einen höheren Wert als abends. Und das hängt damit zusammen, dass die Leber, also unser Stoffwechselorgan Nummer 1 in unserem Körper, verantwortlich ist für den Zucker während der Nacht, wenn man es mal so ganz platt sagt. Also wenn wir sozusagen, unser Gehirn verbraucht ja auch nachts Zucker und auch in gewissem Umfang auch die anderen Organe. Und wenn dann eben der Blutzucker langsam abfällt, dann ist es die Aufgabe der Leber eben aus ihren Speichern langsam Glukose abzugeben ins Blut, mhm. damit eben die Organe weiter gut versorgt sind und wir nicht unterzuckern nachts, während wir nichts essen. Und bei manchen Menschen funktioniert diese Regulation einfach nicht mehr so gut. Und die Leber gibt halt einfach nachts immer zu viel Zucker ab. Und das ist aber ein anderer Effekt als die Frauen, die vielleicht eher nur Probleme haben mit dem Blutzucker nach den Mahlzeiten. Da scheint es dann eher die Bauchspeicheldrüse zu sein, die entweder zu wenig Insulin oder eben nicht mehr so, der Körper nicht mehr so sensitiv auf das Insulinsignal reagiert. Also es sind sozusagen mechanistisch verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Und was ich immer so als Tipps gebe, was man vielleicht machen könnte, ist einmal, dass man guckt, dass man vorm Schlafengehen nochmal eine kleine Zwischenmahlzeit isst, um eben die Leber dazu bewegen, weniger Zucker oder später Zucker reinzugeben, dass sie nicht so viel vielleicht reingibt. Das funktioniert aber auch nicht immer. Ist ein Test, muss man ausprobieren. Oder die andere Möglichkeit ist, wirklich den nüchternen Blutzucker direkt im Bett morgens, wenn man wach wird, gleich zu messen und nicht erst aufzustehen und irgendwie sich zu waschen oder irgendwie auf Toilette zu gehen, weil dadurch natürlich auch der Stoffwechsel nochmal angeregt wird. Vielleicht werden auch Stresshormone ausgeschüttet, weil gleich morgens der Einstieg etwas stressiger ist. Und dann kann es dazu führen, dass eben dadurch auch schon der nüchterne Blutzucker wieder ansteigt, weil dann auch die Leber Zucker produziert. Und eben auch der Tipp vielleicht, obwohl das auch etwas ist, was vielleicht sich nicht leicht umsetzen lässt, wirklich für Ruhe nachts zu sorgen. Also, dass man nicht nachts raus muss nochmal, weil ein anderes Kind weint. Vielleicht kann der Partner das übernehmen. Also auch das wirkt sich positiv auf diesen nüchternen Wert aus.
Ja, super. In vielerlei Hinsicht ein guter Tipp.
Ja, aber hat erstmal natürlich mit Ernährung vielleicht jetzt erstmal weniger zu tun eben. Ne?
Das ist sehr spannend gerade.
Was mir wichtig ist, da auch nochmal zu sagen, gerade da ist es auch wichtig, wenn der Nüchternwert nicht in Ordnung ist, auch da dran zu bleiben an der Nachsorge, dann vielleicht auch nach der Schwangerschaft zu gucken, mal zum Arzt zu gehen. Sehr häufig kann sich zum Beispiel auch eine Fettleber dahinter verbergen. Vielleicht noch nicht so massiv und noch nicht so ausgeprägt, aber sehr häufig funktioniert die Leber nicht mehr so gut oder reguliert das nicht mehr so gut, wenn sie eben zum Teil verfettet ist.
Ja, das ist ja auch logisch. Lass uns mal zur Geburt wandern.
Ja, gerne.
Was muss man denn da vielleicht beachten, wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes hat für die Geburt?
Also eigentlich gibt es da nicht so viel zu beachten. Also es wird empfohlen, dass man sich eine Geburtsklinik sucht mit einer Neonatalstation, also wo man auch nochmal gesondert auf das Kind guckt. Es ist auch in der Regel so, dass man da bei dem Kind innerhalb der ersten 24 Stunden guckt, auch ob der Blutzucker stabil ist, also dass es da nicht zu diesen genannten Unterzuckerungen kommt. Es wird eben auch empfohlen, gerade bei den insulinpflichtigen Diabetes wirklich zu gucken, dass der Blutzucker unter der Geburt stabil bleibt. Aber in der Regel ist es ja auch so, dass die Frauen jetzt kein schnell wirksames Insulin bekommen, um, sag ich mal, dass die Mahlzeiten Kohlenhydraten abzupuffern, sondern häufig bekommen sie ja schon eher ein Insulin, was langsam wirkt, was für die Basalrate wichtig ist, sodass das eigentlich keinen Einfluss hat auf die Geburt, dass man da besonders aufpassen muss. Was ich aber als für mich persönlich als herausfordernd fand, ist einfach, dass sehr häufig die Ärzte eben empfehlen, mit 40-0, also quasi mit Erreichen des Geburtstermins, eine Einleitung empfohlen wird. Und somit natürlich die selbstbestimmte Geburt vielleicht auch irgendwo gefährdet ist, was vielleicht für viele durchaus ein Thema ist, ne?
Ja, absolut. Und man kann ja auch nicht außerklinisch gebären, glaube ich, ne? Also es ist dann immer die Klinik und hat ja auch dann schon so einen Einfluss auf den Geburtsort und die freie Wahl sozusagen, ne?
Genau, also das sind eher vielleicht, sind jetzt keine harten medizinischen Einschränkungen, aber doch vielleicht individuell was man sich nicht so wünscht, ne?
Genau. Wie ist es denn mit dem Stillen direkt nach der Geburt? Kann man da sofort loslegen oder gibt es da irgendwas zu bedenken? Also jetzt gerade hattest du gesagt, dass man guckt, dass es da nicht solche Schwankungen gibt oder so eine Unterzuckerung gibt, würde dann ein Fläschchen gegeben werden, was ja Einfluss haben kann wiederum auf die Stillbeziehung, also nicht ganz so easy ist. Wie sieht es denn da aus?
Ja, da würde ich auf jeden Fall etwas sagen dazu, dass eher so auf der Seite der Mutter eher, dass man weiß, dass gerade Frauen mit Übergewicht und eben auch mit Schwangerschaftsdiabetes häufiger Stillprobleme haben als normalgewichtige Frauen und Frauen ohne Schwangerschaftsdiabetes. Also einfach das für sich im Hinterkopf behalten. Und das liegt daran, dass eben auch der Kohlenhydratstoffwechsel bei dem Stillstart oder bei der Initiierung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da weiß man eben, dass dieser Stillstart häufig etwas verzögert eintritt bei Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes.
Und warum ist das so? Warum ist das dann später?
Weil eben das Insulin auch sozusagen, ich kenne die Zusammenhänge nicht mehr, ich krieg's nicht mehr so genau zusammen, aber es hängt mit den Prostaglandinen zusammen, die ja auch bei der Milchbildung eine Rolle spielen. Und dadurch sozusagen kann es sein, wenn da gerade eine beträchtliche Insulinresistenz besteht, dass eben diese Prostaglandine oder diese Rezeptoren dann nicht so gut darauf reagieren und nicht so anspringen.
Ah, okay. Okay.
Also das vielleicht auch, da sich wirklich Unterstützung holen halt auch, ne? Also von einer guten Stillberaterin und da vielleicht frühzeitig vorab vielleicht auch darüber sprechen, dass es sein kann, dass man da eben vielleicht ein bisschen länger braucht oder eben, also und das nimmt, finde ich, für jeden Einzelnen dann auch halt wieder den Druck, ne? Dass man weiß, okay, es kann bei mir vielleicht ein bisschen länger dauern.
Ja, ja. Genau. Wie ist es denn, wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes hat? Du meintest ja schon, dass der meist auch wieder weggeht. Wie lange dauert das eigentlich nach der Geburt, dass sich das alles wieder normalisiert? Geht das schnell oder dauert das eine Zeit?
In der Regel geht es wirklich schnell, weil ein Großteil der Effekte eben dieser physiologischen Insulinresistenz aufgrund der Schwangerschaftshormone zustande kommt. Und wenn die halt wegfallen oder sich sozusagen, die werden ja auch von der Gebärmutter gebildet, also von denen, die dann ja teilweise auch im Geburtsprozess dann ja ausgeschieden werden, also das fällt dann sofort weg. Und in der Regel ist es auch wirklich so, dass innerhalb von 1-2 Tagen das normal sich normalisiert.
Ach, Wahnsinn. Ja,
das genau, ist verrückt. Ja. Also man kann durchaus gerne messen, man hat ja noch das Gerät und die Streifen und da wirklich auch mal gucken, ob der Körper gleich da anders drauf reagiert. Und sollte dem nicht so sein, also dass man wirklich merkt, nach einer Woche, nach 2 Wochen sieht man, dass die Werte nicht viel besser werden, dann würde ich eigentlich, wie gesagt, die Nachsorge besteht immer nach 6 bis 12 Wochen, aber dann kann man da durchaus, sollte man auf jeden Fall dranbleiben dann.
Ne? Ja, unbedingt. Und wenn man das jetzt bei einer Schwangerschaft hat, ist es dann wahrscheinlich, dass man es bei der nächsten Schwangerschaft wiederbekommt oder kann man da irgendwas tun, um vorzubeugen?
Also das Risiko ist natürlich erhöht, das sehen wir auch. Die Zahlen sind aber sehr groß oder variieren sehr stark. Ich habe gelesen, irgendwie von 30-80%. Also eine sehr starke Schwankung dazwischen. Wir wissen, dass es ganz wichtig ist, wie das Gewicht zwischen den Schwangerschaften ist. Also schafft man es vielleicht etwas abzunehmen, wenn man vorher vielleicht ein paar Kilos zu viel hatte oder jedes Kilo, was ich eben zwischen den Schwangerschaften noch wieder zulege, führt dazu, dass die Werte eher schlechter werden, also dass man ein höheres Risiko hat, dann noch wieder einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt sind natürlich alles das, was ich generell zu Diabetesprävention machen kann, kann ich auch jetzt umsetzen. Ne? Also mich bewegen und gesund ernähren. Und um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, die größten Abnehmer für den Zucker sind natürlich hauptsächlich unsere Muskeln. Ne? Und wenn die, sag ich mal, nicht benutzt werden oder wenig benutzt werden, dann brauchen die auch wenig Zucker und wenig Glukose. Und dann ist es häufig auch so, ich erkläre das immer so ein bisschen wie mit dem Tank, ja. Also ich brauche nicht tanken gehen, wenn der Tank noch voll ist, wenn ich nichts verbraucht habe, so. Und dementsprechend weigert sich dann auch der Muskel, wenn der Speicher voll ist, Glucose aufzunehmen, wenn er nichts gebraucht hat. Und dann bleiben eben die Zuckerspiegel hoch oder dann ist auch das, der Körper reagiert dann auch schlechter auf das Insulinsignal. Wenn ich mich aber bewege und die Muskeln Glucose regelmäßig verstoffwechseln und brauchen, dann funktioniert natürlich auch der Glucosestoffwechsel wieder und dann kann es auch sein, dass ich dann in der nächsten Schwangerschaft kein Diabetes entwickle.
Ja, das sind doch gute Nachrichten auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Claudia, wir sind schon so ein bisschen am Ende angekommen. Vielleicht gibt es aber noch irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast und wo du sagst, oh, das wäre noch ein Punkt, darüber würde ich gerne noch sprechen und ansonsten natürlich auch gerne nochmal was zu deiner Studie sagen.
Genau, also da würde ich gerne noch was zu sagen, also dass das Thema Nachsorge nicht vergessen wird, obwohl ich mir bewusst bin immer, wie herausfordernd das oft ist für die Frauen. In meiner Studie jetzt geht es erstmal darum, dass wir ergründen wollen, wieso die Frauen nicht zur Nachsorge gehen, um dann natürlich vielleicht langfristig die Versorgungsstrukturen zu verbessern. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch eine Diskrepanz gibt zwischen vielleicht städtischen Frauen und ländlichen Frauen, weil halt einfach die Versorgungsstrukturen andere sind und dass man da halt einfach auch nochmal gucken kann oder sollte, ob es das ein Problem ist für die fehlende Nachsorge. Und im Rahmen des Projektes sollen auch Weiterbildungsveranstaltungen für Berufsgruppen angeboten werden, also wie eben Hebammen, aber eben auch Ärzte und auch Ernährungsfachkräfte, aber zum Beispiel auch Patientenschulungstage sollen angeboten werden, um eben auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen und generell auch das Thema Schwangerschaftsdiabetes nochmal in den Blick zu rücken.
Es gibt auch, glaube ich, die Möglichkeit, an der Studie noch teilzunehmen, wenn dieses Interview erscheint, ne?
Genau.
Und genau, das würde ich auch verlinken in den Shownotes, dass wenn jetzt jemand Lust hat, an der Studie noch teilzunehmen, ist das noch eine gewisse Zeit möglich. Da freuen wir uns, wenn da möglichst viele Betroffene dann einfach auch dabei sind und teilnehmen.
Genau.
Damit
du da gute Ergebnisse hast. Auch nur ein Online-Fragebogen, also man muss nirgendwo hinfahren, ist in 10 bis 15 Minuten erledigt und das können auch Frauen teilnehmen, die schon einen Schwangerschaftsdiabetes hatten. Also man muss nicht jetzt aktuell betroffen sein, man kann sozusagen das auch in den letzten 10 Jahren gehabt haben und jetzt einfach darüber noch berichten wollen.
Ja, ja, super. Und wo findet man dich, wenn man noch mehr erfahren möchte oder wenn man dann auch informiert werden möchte, wenn es irgendwelche Termine gibt und so weiter, wie kann man da informiert werden?
Genau, also wenn man Claudia Miersch eingibt, glaube ich, kommt man ziemlich schnell entweder auf die Webseite, die du vorhin schon angesprochen hast, zum Ernährungsinstitut. Ich habe aber auch noch eine Webseite schwangerschaftsdiabetes.net. Da kann man mich auch ansprechen. Und das findet man eigentlich ziemlich schnell, wenn man meinen Namen eingibt. Ich bin leider bei den Social-Media-Kanälen noch nicht so vertreten. Muss man die klassische Google-Suche bedienen.
Verstehe. Und wir verlinken es natürlich auch alles.
Genau. Danke.
Ja. Ja, ich danke dir sehr, liebe Claudia, für dein Fachwissen, das du hier jetzt mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass es ganz viel Mehrwert bietet für betroffene Frauen oder Frauen, die vielleicht auch Sorge haben, sie könnten einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Und vielen Dank und weiterhin ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit wünsche ich dir.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ja auf das Thema nochmal ein bisschen aufmerksam machen konnte.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Claudia Miersch. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier Aufklärung auch zu betreiben, uns ganz viel zu erzählen darüber, was wir alle tun können, um uns gesund zu ernähren, um Diabetes vorzubeugen. Und ich hoffe, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Da gibt es zu jeder Podcast-Folge einen Post und du kannst gerne gerne darunter auch kommentieren und mit uns in Kontakt gehen. Und wenn du es bei YouTube siehst oder gesehen hast, dieses Interview, kannst du uns natürlich auch sehr gerne in die Kommentare deine Fragen oder deine eigenen Erfahrungen auch reinstellen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Deine Christine.